Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Habt eine Folge Seitenweise Glück eingeschaltet und das freut uns sehr. Wir haben uns hier nämlich im Studio getroffen. Wir, das sind Hella.
Hallihallo.
Die mir gegenüber sitzt mit zwei Büchern vor ihr, die wir heute besprechen. Ich bin Dörte, hallo. Und genau das, dass wir uns im Studio treffen und zwei Bücher, die wir beide gelesen haben, besprechen, machen wir hier alle zwei Wochen. Und wir freuen uns riesig, dass ihr dieses Mal dabei seid und uns zuhört.
Ja, das ist unser Konzept. In den regulären Folgen zumindest. Zwischendurch gibt es ja noch Sonderfolgen. Da geht es um einzelne Bücher, AutorInnen, hinter den Kulissen und so weiter. Die letzte Folge, die ihr vielleicht schon gehört habt, ist mit Tanja Kinkel, eine Autorin, die wahnsinnig erfolgreich und sehr viele historische Romane schreibt. Hört da gerne mal rein nach dieser Folge, wenn euch interessiert, wieso historische Romane entstehen, wie man recherchiert, wie man Themen findet. Und wenn ihr Lust habt auf eine kleine Mini-Geschichtsstunde in Seitenweise Glück, dann ist das auf jeden Fall die richtige Folge für euch.
Auch weil es um historische Romane in dieser Folge so gar nicht geht. Im Gegenteil, würde ich jetzt sagen, wir besprechen eigentlich zwei sehr, sehr aktuelle und einer davon super aktuell. So super aktuell sind wir selten, Hella.
Ich glaube auch, dass wir so aktuell noch nie waren. Wir reden hier über Woman Down von Colleen Hoover. Das ist am 13. Januar erst erschienen, weltweit auch am gleichen Tag. Und darauf haben viele sehr, sehr lange gewartet. Wir auch. Erzählen wir gleich noch mal ein bisschen was dazu. Und das zweite Buch?
Der zweite Roman, den wir heute besprechen, ist von Kate Fagan und heißt Die drei Leben der Kate Kay. Erschienen bei Insel. Colleen Hoover, Woman Down, erschienen bei DTV.
Genau.
Und wir haben diese beiden Bücher zusammengetan. Wir überlegen uns ja immer ein bisschen so eine Klammer, so ein gemeinsames Thema, was diese beiden Bücher haben. Und hier geht es interessanterweise, sind zwei sehr unterschiedliche Romane, auch unterschiedliche Genres, würde ich sagen, zwei verschiedene Genres. Aber es geht in beiden Romanen um Autorinnen als Hauptpersonen. Es sind also Bücher übers Bücherschreiben.
Genau. Oh, ich wollte jetzt schon direkt einsteigen, aber das geht noch nicht. Wir wollten nämlich vorab noch mal erzählen, wie wir auswählen.
Ja.
Wie wir dazu kommen, dass wir am Ende diese zwei Bücher in einer Folge haben, in eine Folge packen. Du hast schon gesagt, wir gucken immer so ein bisschen, was könnte zusammenpassen. Gibt es einen Arbeitstitel von Kate Fagan? Haben wir vorher noch nichts gelesen. Hat vielleicht auch den Grund, weil das ihr Romandebüt ist. Mir sagte aber ihr Name auch noch gar nichts. Es ist eine amerikanische Autorin, Journalistin, kommt aus dem Sportumfeld. Colleen Hoover ist uns natürlich ein Begriff.
Ja, Colleen Hoover ist eine super erfolgreiche Autorin. 20 Romane und Novellen veröffentlicht, eine der meistverkauften New York Times Bestseller-Autoren, Amerikanerin, also US-Autorin. Und wir haben schon einen Roman von ihr besprochen in Seitenweise Glück, und zwar It Ends With Us.
2024
ja,
haben wir es besprochen.
Ich habe auch gerade überlegt, wir verlinken einfach nochmal die Folge, in der wir über Colleen Hoover zum ersten Mal gesprochen haben, beziehungsweise über Colleen Hoovers Romane. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir noch weiter auf Colleen Hoover eingehen, lass uns doch zunächst mal über den Roman von Kate Fagan sprechen, Die drei Leben der Kate Kay.
Sehr gerne. Und wie immer fangen wir an mit einer kleinen Zusammenfassung und die kommt von dir.
Genau. Und bevor ich zusammenfasse, Entschuldigung, noch ganz kurz der Hinweis, den sollten wir nicht vergessen. Ihr könnt beide Romane gewinnen natürlich. Also wenn ihr jetzt nach dieser Folge denkt, mega spannend, würde ich total gerne auch selbst reinlesen, dann hört genau hin in dieser Folge. Wir werden im Laufe der Folge ein Codewort nennen. Das schickt ihr dann bitte an buchclub@bildderfrau.de. Ihr könnt teilnehmen bis zum 7.2. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr eines dieser beiden Bücher, einen dieser beiden Romane.
Dann von mir auch noch der Hinweis, alle Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Und jetzt zu Kate Fagans, Die drei Leben der Kate Kay. Diese Frau hat drei Namen. Als Annie wurde sie geboren, dann änderte sie ihn in Cass Ford und danach wurde daraus das Pseudonym Kate Kay und mit dem wurde sie weltberühmt, eine weltberühmte Autorin. Doch dafür hat sie einiges aufgegeben und auch zurückgelassen, vor allem Amanda. Amanda ist ihre beste Freundin seit Kindheitstagen. Annie und Amanda, das war ein unzertrennliches Team. Sie sind in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York aufgewachsen, haben als Kinder und Jugendliche gemeinsam Theater gespielt und sie haben gemeinsam geträumt. Von einem Leben als Schauspielerin in Los Angeles. So konkret, dass sie sogar schon als Teenagerin ihre Sachen gepackt hatten und ein Abreisedatum feststand. Aber einen Tag zuvor passiert ein großes Unglück. Und Annie verlässt fluchtartig und alleine die Stadt, ohne Amanda. Sie schafft es nicht bis nach L.A., sie beginnt aber in einer kleineren Stadt in einem Café als Cass Ford zu jobben und sie beginnt zu schreiben. Doch auch als weltberühmte und erfolgreiche Schriftstellerin lässt sie Amanda und das, was sie ihr mit ihrer Flucht angetan hat, nicht los. Und nach Jahren beschließt sie also, Klarheit zu schaffen und ihre ganz persönliche Geschichte zu veröffentlichen. Allerdings nicht nur aus ihrer Sicht, sondern aus Sicht aller, die ihren Weg gekreuzt haben.
Ich muss direkt zu Anfang gestehen, dass ich so auf den ersten 50 Seiten immer mal wieder nach vorne blättern musste, einfach aufgrund dieser vielen Namen und dass die Autorin ja auch noch Kate heißt. Das hat mich streckenweise total rausgebracht. Ich musste immer wieder nach vorne blättern, denn das Buch startet mit einem Prolog, wo Annie, Kate, Cass, you name it quasi, erzählt, wie dieses Buch jetzt zustande oder diese Geschichte zustande gekommen ist. Also sie erklärt dann einmal, dass sie ihre Namen geändert hat, dass sie jetzt diese Biografie vorlegt. Und ich musste immer mal wieder gucken, ist das jetzt der erste Name? Ist das jetzt das zweite Leben? Ist das jetzt das dritte Leben von ihr? Zwischendurch war ich komplett lost und habe dann gedacht, Kate Fagan schreibt ihre eigene Biografie. Nee, Moment, das ist doch ihr Romandebüt. Also ich war wirklich total lost. Ich musste ein bisschen reinkommen tatsächlich. Ging es dir auch so? Bitte sag, dass es dir auch so ging.
Ja, ich war aber eher lost, weil ich mir erstmal diese Perspektiven sortieren musste. Also kurz zum Aufbau des Romans. Es ist zum einen die Ich-Perspektive von Annie. Es ist die Ich-Perspektive von Cass Ford. Es ist die Ich-Perspektive von Kate Kay. Die sind ja alle eine Person. Das ist schon verwirrend. Ja. Oder? Das klingt schon verwirrend. Also sorry dafür. Das sind alles eine Person. Ne? Aber dann gibt es auch noch andere Ich-Perspektiven, die dazukommen, wo zum Beispiel ihre Verlegerin Sydney erzählt, wie sie Cass kennenlernt. In dem Fall für Sydney ist es Cass. Ne? Dann gibt es irgendwie die
Amanda.
Literaturagentin.
Ach so, genau, ja.
Die Literaturagentin, die diesen Roman entdeckt hat, die schreibt aus der Ich-Perspektive. Es gibt Amanda zum Beispiel, die irgendwann als Ich-Perspektive auftaucht und ihre Sicht auf die Dinge schildert. Und es gibt zum Beispiel Ryan, das ist eine berühmte Schauspielerin, die in L.A. lebt und der zwischen... ja, ein Love Interest wird.
Ja, und auch eine der Hauptrollen in der Romanverfilmung übernehmen soll.
Und dann gibt es dazu noch immer manchmal so Fußnoten von Kate wiederum, also von der Autorin, die dann sozusagen ihr eigenes Memoir, heißt es, glaube ich, so wird es auch genannt, dann so kommentiert, weil anscheinend notiert sie ja oder bekommt von den Menschen dann sozusagen ihre Sicht geschildert oder aufgeschrieben und eingeschickt oder so, also wie das sich so aufbauen soll. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber klar ist, es sind so ganz viele verschiedene Puzzleteile und Perspektiven, aus denen sich dann halt dieses eine Leben beziehungsweise diese drei Leben zusammensetzen. Und das sind natürlich, man hört es ja schon, wahnsinnig viele irgendwie auch Metaebenen, die da aufgemacht werden, auch mit den Fußnoten und nochmal. Wir haben auch noch die Ebene, dass die vierte Wand quasi durchbrochen wird und der Leser, die Leserin direkt angesprochen wird, denken Sie jetzt nichts Falsches von mir und so. Also es ist sehr, sehr vielschichtig.
Was hat dir denn am besten gefallen? Diese unterschiedlichen Perspektiven, diese Metaebene, die Fußnoten? Gibt es da was, wo du dachtest, da hast du dich immer gefreut, wenn das wieder auftauchte?
Also ich mochte irgendwann das Gesamtpaket nach dieser Eingewöhnungsphase, von der du auch gesprochen hast. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnlich geplottet, aber auch sehr interessant geplottet, finde ich dadurch. Und was ich wieder gemerkt habe, was ich besonders mag, sind diese verschiedenen Perspektiven, die zueinander kommen. Und ich liebe es einfach, wenn Figuren oder auch bestimmte Geschehnisse mir einfach nochmal aus ganz subjektiver, unterschiedlicher Sicht gezeigt wird. Also das ist passiert oft in diesem Buch, dass so Momente des Kennenlernens und so zum Beispiel oder Momente einer Wendung oder sowas einmal aus Sicht von der einen Person erzählt werden, dann aus der Sicht von von Kate Kay oder Annie oder ähnliches. Also ich mag das sehr und habe wieder gemerkt, wie doll ich das mag und wie sehr das zeigt, wie vielschichtig auch so Charaktere sind, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind und so. Und auch, ja, zeigt mir auch was über mich, wie ich das lese, welche Figur mir in welchem Moment vielleicht sympathischer ist und so. Also das habe ich sehr genossen beim Lesen, muss ich sagen. Wie ging es dir denn? Was war denn so für dich der spannendste Punkt in dieser vielschichtigen Geschichte?
Ja, ich würde meinen Punkt, an den ich gerade kurz nochmal zurückstellen, weil mit den verschiedenen Perspektiven geht's mir oft so, dass ich dann mich dabei erwische, wie ich, wenn eine Perspektive abgeschlossen ist und dann kommt die nächste, dass ich dann vorblättere und gucke, wann kommt denn diese Person wieder, von der ich gerade gelesen habe und mich dann ein bisschen zusammenreißen muss, da nicht anzusetzen. Weil es gibt ja Perspektiven, die findet man spannender, es gibt welche, die findet man so ein bisschen langlicher, braucht man für die Handlung, damit es vorangeht. Das mache ich dann doch immer wieder tatsächlich, dass ich denke, ach, jetzt würde ich aber gerne da weiterlesen. Und wann kommt denn das? Okay, 10 Seiten, ich muss das durchhalten. So.
Das stimmt.
Das ist spannend, habe ich vielleicht auch schon mal.
Ja, ich erinnere mich dran. Hast du schon mal erzählt? Und das liegt dann daran, dass du dann so eine Lieblingsperspektive hast, so eine Lieblingsfigur, der du am liebsten folgst oder die dich am meisten fesselt?
Ja, ich glaube alles. Also entweder geht es dann darum, dass ich weiß, jetzt kommt eine ganz andere vielleicht Zeitebene. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Marschlande von Jakub Kubsova. Da gab es ja eine Jetztzeit und einen historischen Strang. Und dann wollte ich eben wissen, wie geht's jetzt in dieser einen Perspektive weiter, wusste aber, wenn das jetzt die Perspektive erstmal auf ist, muss ich mir erstmal nur 30 Seiten andere Perspektive lesen. Und dann, da war das aber ja so, da konnte man theoretisch alle Perspektiven auch so hintereinander packen oder von einem Handlungsstrang. Das ging jetzt hier nicht, weil das war ja schon, man brauchte vieles zur Erklärung. Aber was ich total sympathisch, charmant, wie auch immer, interessant fand, waren diese Fußnoten. Also Fußnoten sind ja geläufig etwas, was ich jetzt nie so spannend finde, weil es ja oft bedeutet, dass man eher was Wissenschaftliches liest oder man selber schon mal Texte schreiben musste mit Fußnoten und sich dachte so, muss nicht sein. Aber hier fand ich das irgendwie cool, weil man irgendwie auch merkte, wenn sie was richtigstellen wollte, wenn sie etwas anders empfunden hat, hat sie kurz eingegrätscht und hat da unten geschrieben, zum Beispiel erinnere ich mich an eine Szene, da ging es um einen Blog. Also auf welchem Blog hat sie ihr Buch geschrieben? Das Buch heißt übrigens
The Very Last.
Genau, und Sydney,
ihre Verlegerin,
genau, ist Anwältin und ist auch streckenweise ihre Partnerin.
Ach, Entschuldige, du meinst Blog, handschriftlich
Richtig,
Blog.
Richtig, nicht Spiralblock. Online-Blog. Nee, okay, ein Papier.
Also, ja, der rote Spiralblock, ich erinnere mich.
Genau, sie lernen sich kennen in einem Schreibseminar an der Uni, weil Annie Cascade in ihrem Café einen Professor kennenlernt, mit dem kommt sie ins Gespräch und der sagt, ach komm noch mal vorbei. Und dann geht sie in dieses Seminar und dort sitzt Sydney und Sydney gibt ihr, so erzählt Sydney, ist ein Blog, auf dem sie dann diese Geschichte anfängt zu schreiben. Und Annie erzählt es aber so, dass das ein Blog ist, den sie mal von Amanda bekommen hat.
Stimmt.
Und das korrigiert sie natürlich in den Fußnoten, weil sie dann doch schon, sie möchte die anderen Perspektiven der anderen, aber eigentlich möchte sie schon, dass das dann auch so erzählt wird, wie sie das empfunden hat.
Ja, das stimmt. Das ist interessant. Und da sind wir auch ganz schnell schon wieder und ganz tief so in dieser psychologischen Tiefe, die finde ich durch diese verschiedenen Perspektiven wirklich doll entsteht. Mhm. Also ich finde, das macht auch den Sog dieses Romans aus und auch die Tiefe der Fragen, die so aufgeworfen werden, zum Beispiel auch Erinnerungen, ne? Wie man bestimmte Begegnungen, die ja lebensverändernd sind, woran man sich da spezifisch erinnert oder auch was man vielleicht nachher gern erinnern möchte, weil es nochmal einen, weil es passt dazu, wie sich die Geschichte entwickelt hat und so. Und das sind so ganz viele spannende, finde ich, Fenster und Türen, die da aufgemacht werden durch verschiedene Metaebenen. Und ich finde das unglaublich schlau konstruiert und es wirkt erstmal nicht wie aus einem Fluss, einfach dadurch, dass diese Perspektiven immer springen, dass man sich da ein bisschen reinfühlen muss, dass man erstmal dieses ganze Konstrukt verstehen muss. Aber trotzdem hat es einen unglaublichen Sog, finde ich. Und man ist ganz schnell drin und man ist ganz nah an diesen Personen, aber vor allen Dingen nah an, finde ich, Amanda und Annie. Und ich finde, das macht ein weiteres großes Thema aus, was ich in diesem Roman gelesen habe, und das ist Freundschaft.
Ja, total.
Und ganz bezaubernd beschriebene Freundschaft, finde ich. Also das waren so mit meiner Lieblingsstellen, wo man so sieht, wie Amanda und Annie, diese zwei Freundinnen, die da zusammenfinden, die sofort klicken, was die für Insider-Witze haben und auch was sie so für Situationen erleben, die sie für ihr Leben prägen und die wunderschön sind und leicht sind und tief zugleich. Also ja, das ist der Autorin ganz, ganz gut gelungen, so Freundschaft und auch Freundschaft zwischen zwei Mädchen und jungen Frauen und so zu greifen und was da entsteht. Und was so Grundlage für ein ganzes Leben eigentlich irgendwie setzt. Das fand ich, oh, ich fand das ganz toll. Ich habe diese Stellen geliebt. Und ich habe mit denen echt so ein bisschen gelacht und geweint auch, muss ich sagen, mit diesen Freundinnen.
Konntest du denn in irgendwie nachvollziehen diesen Impuls oder den Wendepunkt in dieser Freundschaft? Oder man muss auch sagen, dann erstmal ein Cut in dieser Freundschaft, als die beiden auseinandergehen, als Annie flüchtet und ein neues Leben beginnt?
Ja, ich finde, dass in dem Moment, in dem man es liest und in dem es passiert, und wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, weil das ein bisschen gespoilert wäre, es passiert zwar früh im Roman, aber ich finde, dabei belassen wir es erstmal, so sorry, falls wir da jetzt ein bisschen kryptisch sind. In dem Moment versteht man es nicht so richtig gut.
Genau.
Also es ist zwar schon so ein bisschen vorbereitet, so eine Art von Entfremdung, die da so ein bisschen passiert, vor allen Dingen auch von Annie aus, kann man so lesen. Da habe ich es eher so ein bisschen als Übersprungshandlung irgendwie einsortiert. Nachher wird noch ein bisschen klarer, was da eigentlich so mit ihr los war. Ja, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte, ne? Und die Scham, die sie da, die Schuld, die sie fühlt, dieses für sich zu verstehen, warum habe ich das in dem Moment denn getan? Ich glaube, vielleicht versteht sie es in dem Moment selbst nicht so richtig und man als Leserin kann es auch nicht verstehen. So ging es mir so ein bisschen, oder?
Ja, ich habe auch das da versucht, was zu verstehen, was man, da braucht man noch ein paar Seiten dafür. Gibt es sonst einen Charakter, der dir nicht so zugänglich war?
Zugänglich im Sinne von Sympathie empfinden dem Charakter gegenüber? Oder?
Ja.
Also Sydney fand ich schwierig, einfach aber aufgrund ihrer Taten. Also ich finde auch das war sozusagen, das war ganz interessant beschrieben. Dadurch, dass es halt auch von Sydney eine Ich-Perspektive ist, konnte man schon ihre Beweggründe verstehen. Und so, die hat sich einfach unglaublich in Cass in dem Moment verliebt, also in die Autorin. Oh Gott, entschuldigt, ich hoffe, ist wirklich nicht zu verwirrend hier. Also in Annie, Cass, Kate verliebt. Und ja, hat dementsprechend dann irgendwie auch, wollte auch Gutes für sie und war das so als dieses ganze Autorinnensein. Und sie hat ja auch ganz viel sich bemüht, das Pseudonym zu schützen, was Cass sich errichtet hat und was Cass unglaublich wichtig war, weil sie halt eben nicht erkannt werden wollte, weil sie aus ihrem alten Leben quasi geflohen ist und das eigentlich hinter sich lassen wollte und so. Also da waren Sydney und Cass so ja sehr eng beieinander, auch als Paar. Und ich finde, man ist versöhnlich gestimmt, weil man versteht, was sie da bewegt hat. Glaube ich, ganz große Liebe auch ein Stück weit. Aber natürlich hat vor allen Dingen Sydney da sehr, sehr, also auch Dinge gemacht in dem Roman, wo ich dachte, nee, geht einen Schritt zu weit.
Ich wollte gerade sagen, sie hat da wirklich Grenzen gesprengt.
Ja, aber auch das, finde ich, ist das Schöne an dem Roman, dass es ein sehr, sehr versöhnlicher Blick auch auf diese Sachen, auf diese Dinge und auch auf Fehler, die man macht, ist. Das mochte ich. Es ist unglaublich dramatisch und es sind sehr dramatische Wendungen, aber es ist ein versöhnlicher, menschlicher Blick darauf, der entsteht, gerade am Ende, finde ich, und gerade bei dem, wie sich die Geschichte von Amanda und Annie entwickelt.
Ja, und was ja ein ganz großes Thema ist, auch, dass sich Lebenswege nicht nur einmal kreuzen, sondern vielleicht auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich bin auch recht versöhnt aus diesem Buch rausgegangen.
War ein schönes Ende, ne?
Finde ich auch. Müsst ihr lesen.
Auch nachvollziehbares Ende. Also man hat so die Reise eigentlich von jeder einzelnen Person verstanden, also die die Entwicklung jeder einzelnen Figur. Und das stellt so auch als Leserin nochmal auf einer anderen Ebene zufrieden, finde ich. Wir haben jetzt ja so ein bisschen geklammert, das sind Bücher übers Bücherschreiben auch. Was hat das denn das Gefühl, wie das Schreiben von Büchern oder der Prozess des Schreibens, was für eine Rolle hat der in diesem Roman gespielt?
Also hier würde ich sagen, war das schon lebenswichtig, dass sie diese Geschichte zu Papier bringen konnte, dass sie da auch Dinge verarbeiten konnte, dass sie auch Erinnerungen aufrechthalten konnte. Also manchmal gibt es so Passagen in dieser Geschichte, die Annie schreibt, da geht es dann nur um Turnschuhe, aber es ist eine Anekdote, die sie mit Amanda verbindet. Und im Grunde ist ja dieses Buch streckenweise alles, was sie hat. Gut, sie hat diese Verbindung zu Sydney, sie hat diesen Job im Café, aber so das, was Existenzielles, ist ja eigentlich nur dieses Buch und diese Geschichte, die sie schreiben kann. Und sie konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass das so ein Bestseller wird, dass das verfilmt wird, dass es eine Trilogie wird und so weiter. Aber dieses Bücherschreiben, würde ich sagen, war für Annie ein Überleben.
Ja, ein Verarbeiten, ne? Mhm. Das finde ich ganz interessant. Und das finde ich, das ist ja noch eine Ebene dieses ganzen Romans, sind ja Ausschnitte aus dem Roman,
auch
die auch in anderer Schrift gedruckt sind, die dann sozusagen Annie unter dem Pseudonym Kate Kay schreibt. Aber auch das finde ich komplett interessant, diese Art des Schreibens gespiegelt, weil man als Leserin immer wieder erkannt hat auch, ach guck mal hier, das ist die Parallele zu dem, was in dem früheren Leben der Autorin, der fiktiven Autorin in diesem Roman passiert ist und so. Also boah, wahnsinnig, wahnsinnig vielschichtig und sehr schlau konstruiert und trotzdem nicht überkonstruiert, sondern sehr menschlich und sehr nah dran an den Figuren und so. Also da hat viel, viel, viel sehr gut funktioniert in dem Roman, finde ich, oder? Kann man so sagen.
Also ich kann durchaus verstehen, warum das Anfang 2025 auch der Pick im Buchclub von Reese Witherspoon war.
Oh ja, haben wir wieder eins erwischt.
Haben wir eins erwischt, ja.
Ach, interessant. Ja, irgendwie genau. Ist es auch in der Tat, gerade so im amerikanischen Bookstagram wurde das oft auch immer mal so gezeigt als 2025 Reads und so. Also das war in Amerika durchaus auch beliebt, zumindest in der Bookie-Szene, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Interessant.
Verständlich, hat großen Spaß gemacht.
Finde ich auch auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zu unserem zweiten Roman kommen.
Könnte hier Werbung kommen?
Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Und wir kommen ruckdi-zuckdi zu unserem Codewort. Achtung, wenn ihr ein exklusives Bücherpaket bestehend aus Die drei Leben der Kate Kay und Woman Down von Colleen Hoover gewinnen wollt, dann schickt uns bitte dieses Codewort.
Schriftstellerin.
Und das geht an buchclub@bildderfrau.de. Einsendeschluss ist der 7.2. Mehr Infos in den Shownotes, da findet ihr auch die Teilnahmebedingungen. Und jetzt sind wir bei Colleen Hoovers super aktuellem Roman Woman Down.
Und ich erzähle, bevor wir darüber sprechen, einmal kurz, worum es geht. Einst gefeierte Autorin kämpft Petra Rose jetzt um ihre Bedeutung als Schriftstellerin. Denn seitdem ihr Roman A Terrible Thing verfilmt wurde und ein ganzer Handlungsstrang einfach gestrichen wurde und somit auch ein Protagonist, der vielen Fans am Herzen liegt, läuft es nicht mehr so richtig rund bei ihr. Erst behauptete sie, sie könne gar nichts dafür und sei genauso geschockt wie ihre Fans. Doch dann wird ein Chatverlauf geleakt zwischen Petra und dem Filmproduzenten und in dem schreibt sie ihm, von mir aus ist es okay, wenn seine Figur gestrichen wird, vielleicht ist der Film ohne Caleb und das Love Triangle wirklich stärker. Das löst einen Shitstorm aus, bremst ihre Kreativität, die Abverkäufe ihrer Bücher sinken und vor allem ihr selbst als Person geht es seitdem wirklich schlecht. Um endlich ihren neuen Roman schreiben zu können, mietet sie sich in eine abgelegene Hütte am See ein, rund 2 Autostunden von zu Hause entfernt und versucht dort, ihren neuen Roman zu Papier zu bringen. Sie hat eine Freundin und Autorenkollegin, Nora, die sie überredet, endlich auch mal wieder auf Social Media live zu gehen. Denn das haben die beiden früher immer gemacht. Und seitdem es nicht mehr so läuft bei Petra, hat sie sich das auch nicht getraut. Und so machen sie beiden, das läuft auch ganz gut. Nora guidet das so ein bisschen, dass nicht da Fragen gestellt werden, die Petra wieder ja, in die Knie zwingen, sag ich mal. Die Schreibkrise allerdings hält an. Dann taucht plötzlich ein Polizist auf, der nach einer Verfolgungsjagd in der Straße, wo diese abgelegene Hütte liegt, ein paar Fragen an sie hat. Und sie fühlt sich direkt zu ihm hingezogen, vor allem, weil er das Ebenbild einer ihrer neuen Romanfiguren ist. Also schreibt sie ihm später, die beiden treffen sich wieder und beginnen eine Affäre. Oder beginnen die Figuren ihres Romans eine Affäre? Denn die Wirklichkeit und die Handlungsstränge vermischen sich schnell und plötzlich wird wahr, was sich Petra eigentlich nur ausgedacht hat.
Also wir sehen hier schon ganz deutlich, wie sich irgendwie in dem Roman auch Fiktion und das Leben dieser fiktiven Autorin Petra vermischen. Und das ist auch die Metaebene des Schreibens, auf der wir uns da befinden, ne? Und das war, ja, vielleicht um nochmal zu sagen, warum wir diesen Roman noch ausgewählt haben. Wir sagen ja immer, wir schauen nach Büchern, die wir hier besprechen, die uns irgendwie inspirieren, die uns neugierig machen, die Überraschungserfolge auf Bestsellerlisten sind oder eben halt auch neue Werke von Autorinnen, von Bestseller-Autorinnen, die mit Spannung erwartet werden. Und so war das auch bei diesem Roman von Colleen Hoover. Das war nach 3 Jahren der erste Roman, den sie geschrieben hat. Und es ist natürlich auch so, dass es da auch, es wurde in der Ankündigung des Romans klar, es sollte um eine Autorin gehen, die sich nach dem Skandal um eine ihrer Romanverfilmungen zurückzieht. Und da hat man schon automatisch irgendwie eine Form von Parallele gezogen, weil die Verfilmung des Romans It Ends With Us von Colleen Hoover, da gab es auch einige Skandale drumherum. Wir haben über It Ends With Us in einer unserer Seitenweise Glückfolgen auch gesprochen. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Danach wurde dieses Buch, dieser Roman, dieser Erfolgsroman verfilmt. Das war ein Film, der war unglaublich viel im Gespräch. Da gab es sowohl so ein bisschen inhaltliche Kritik und Diskussion, was den Film und die Themen darin so angeht und ja, wie das so auch vermarktet wurde zum Beispiel. Es gab aber auch ganz viele Skandale am Set, würde ich sagen, oder? Ist das jetzt so, also man kann da eigentlich, es ist so viel, das kann man jetzt eigentlich gar nicht alles sozusagen erzählen. Ihr habt da bestimmt auch schon viel drüber gelesen, aber war eine Verfilmung, die einiges Skandalöses nach sich gezogen hat quasi.
Genau, im Fokus dieser Skandale hinter den Kulissen standen auch die Hauptfiguren Blake Lively und Justin Baldoni. Es gibt auch noch Klagen rund um diese Figuren oder diese Schauspielerin. Ich habe einen Artikel im People Magazine jetzt gelesen zum Release von Woman Down. Da kommt Colleen Hoover zu Wort. In dem Artikel wird noch ein anderer Artikel, jetzt ist es ein bisschen kompliziert, zitiert, und zwar als Colleen Hoover im Elle Magazine im letzten Herbst gesprochen hat, wo sie sagt, dass sie eigentlich diesen Film aufgrund dieser Skandale, die drumherum also aufkamen, gar nicht mehr empfehlen möchte. Und dass sie auch, wenn sie gefragt wird, was sie denn macht und was sie schreibt, eigentlich nur noch sagt, ich bin Autorin, aber so nach dem Motto, frag mich nicht, was ich geschrieben habe. Und das hat mich schon bewegt, muss ich sagen, wenn sie sagt, ich im Grunde distanziere mich da davon.
Ja, sollen wir den Artikel nochmal verlinken in den Shownotes?
Ja,
dann könnt ihr nochmal nachlesen. Okay. Ja, also auch, also zumindest als vermeintliche Parallele erstmal so ein bisschen auch eine sehr bewegte Romanverfilmung, die einiges nach sich gezogen hat sozusagen. Und das ist der Grund, warum wir neugierig waren auf dieses aktuelle Buch von Colleen Hoover und warum wir das ausgewählt haben für den Podcast. Also und in diesem Vorwort erklärt Colleen Hoover erstmal, dass Woman Down auf einer Kurzgeschichte beruht, die sie schon lange vorher geschrieben hat. Saint heißt die, ist der Name auch der männlichen Hauptfigur in dem Roman.
Des Polizisten.
Des Polizisten, genau. Und sie sagt aber auch zu ihrer Schreibpause oder warum dieser Roman nach 3 Jahren erscheint. Zitat, ehrlich gesagt brauchte ich eine Atempause, weil mich das, was ich immer am allerliebsten getan habe, zunehmend belastet hat. Und sie sagt aber auch ganz deutlich in dem Vorwort, bitte sucht darin, in dem Roman, keine Bezüge zu meinem Privatleben, es gibt keine. Zitat Ende. Und ne, ich finde sozusagen, diesen Cut machen wir jetzt auch und in dem Moment, in dem wir jetzt über das Buch sprechen und den Roman, sprechen wir über das Buch und den Roman und nicht über irgendwie vermeintliche autobiografische Dinge oder sowas, weil ich finde, das ist auch immer auch so ein Gedanke, der immer so nahe liegt, der einen oft aber auch gar nicht so richtig weiterführt, finde ich. Weil, also Künstler und Werk trennen, machen wir hiermit ganz klar, würde ich sagen.
Genau. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon mal erzählt, warum uns das neugierig gemacht hat, aber wir entsprechen jetzt diesem Wunsch natürlich gerne. Ich würde zuallererst gerne mal mit dir über das Genre sprechen.
Ja.
Also, angekündigt, und es steht auch hinten auf dem Klappentext, ist ein Romantic Thriller.
Ich finde nicht, dass es ein Romantic Thriller ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, es ist, also ich verstehe, wo das Romantic und das Romantische herkommt, weil es geht um eine stürmische Affäre, es geht um Leidenschaft und meinetwegen auch um Erotik. Aber es ist ja was anderes als Romantik, ne? Also ich finde, Romantik hat für mich auch immer was so mit Geborgenheit zu tun, schon auch mit Leidenschaft, aber irgendwie trifft es das nicht so ganz, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt eher sagen, es ist ein spicy Thriller vielleicht, es ist ein leidenschaftlicher Thriller. Vielleicht ist es kein expliziter Erotik-Thriller, obwohl es in einigen Szenen auch schon durchaus gut zur Sache geht.
Ich würde das ankreuzen.
Erotik-Thriller?
Ja.
Ja, ich finde, genau, aber ich finde, Romantik war da jetzt nicht so mit drin, oder was ist dein Gefühl?
Wenn es jetzt, ich sag mal, nur ein Thriller wäre mit einem Paar, was sich irgendwie verliebt, eine Affäre beginnt und einfach so leidenschaftliche Szenen, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das kombiniert das, aber diese Sache, die sich zwischen Petra und ich finde es übrigens komisch, immer Petra zu sagen, wahrscheinlich im Englischen Petra,
ne? Ja.
Die sich zwischen ihr und dem Polizisten entwickelt, die ist ja auch toxisch.
Ja.
Und sie lässt sich auf Dinge ein, vor denen sie Angst hat, die eine Bedrohung für sie darstellen. Und er nimmt eine Rolle ein, in der er darauf nicht mehr eingeht, in der er Grenzen in meinen Augen überschreitet.
Ja.
Und sie auch durchaus sagt, das möchte sie nicht. Und dann zack, wendet sich das Blatt und sie liegt wieder in seinen Armen. Und das finde ich schwierig.
Ja. Ich finde, das geht so in Richtung Dark Romance. Das ist, für alle, die es nicht kennen, das ist so eine Art Subgenre von Romance. Und ist aber irgendwie, ist beliebt, aber wird auch kontrovers diskutiert. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, meine ich. Und ich kann das auch verstehen, weil sozusagen ist da immer, bei diesem Dark Romance geht es immer um so eine Form von Obsession, so diesem feinen Grad zwischen Kontrolle und Hingabe. Und es ist häufig so, dass es eine schwer lesbare, unvorhersehbare männliche Figur gibt, die aber auf die weibliche Figur so eine ganz besondere Faszination auswirkt, gerade eben weil so da so eine kleine Gefahr mitschwingt und was Unkontrollierbares und so. Aber das ist natürlich auch einfach immer unglaublich schwierig, weil, wie gesagt, das ist eine Form von Grauzone irgendwie, finde ich, in der man sich da bewegt. Also, ne, im Zweifel sind dann oft diese männlichen Hauptcharaktere, haben ganz viel Red Flags, die da gewedelt werden sozusagen, ne, irgendwie. Und trotzdem überwiegt dann die Faszination für das Geheimnisvolle, für das dann vielleicht auch Leidenschaftliche, was entsteht, weil so ein bisschen Grusel mitschwingt oder so, finde ich. Aber also ich habe gemerkt, dass mir hat das auch in dieser Beziehung oder in dieser Affäre oder in dem, was da Petra mit dem Saint anfängt, das hat mir Unbehagen bereitet. Ja, schon. Also das war irgendwie, und ich konnte das auch nicht richtig, ich konnte es nicht richtig lesen. Ich stand da auch mit so Fragezeichen davor irgendwie. Ja, weil die Petra zieht da unglaublich viel Inspiration raus. Aber sie begibt sich halt wirklich einfach auch in Gefahr. Und ich fand es an manchen Stellen einfach so schwer zu lesen und da so mitzugehen auch. Also ich habe irgendwann nicht mehr so richtig verstanden, was dies auch so antreibt. Außer vielleicht, diese dunkle Romantisierung dieser Figur und aber auch die Tatsache, dass sie ihre Schreibblockade damit löst. So.
Genau, weil die Frage, die sie sich ja zwischendurch auch stellt, kann ich das vielleicht besser schreiben, wenn ich selber mal erlebt habe, was meine Protagonistinnen erleben? Und das ist ja eine Frage, die sie sich stellt. Ist es vielleicht besser, wenn ich genau weiß, worum es geht, über das, was ich schreibe, was diese Protagonistinnen erleben? Und ich glaube, das ist immer wieder auch das, warum sie sich auf Dinge einlässt am Anfang. Dass ihr das selber Unbehagen bereitet und sie dann aber sagt, okay, um diese aus dieser Krise rauszukommen, mache ich das jetzt einfach. Aber mir ging es da beim Lesen genau wie dir. Mir war es too much.
Ja, vielleicht auch, wenn wir jetzt beide Romane so ein bisschen vergleichen, haben wir natürlich auch durch die verschiedenen Perspektiven, also Woman Down ist auch eine Ich-Perspektive, aber in Anführungsstrichen nur die Ich-Perspektive von Petra, dieser Autorin, die sich in die einsame Hütte zurückzieht, was ich per se ein total spannendes Setting finde, ne? Und es fing auch schon so an mit in den Wäldern, mit Blick auf den See, dann passieren schon so ein paar Sachen wie, da unten bewegt sich jemand am Ufer, ach, es ist, naja, wir bemühen uns nicht zu spoilern. Ich hoffe, wir haben noch nicht zu viel gespoilert. Aber man merkt, dass das schneller passiert, zum Beispiel als bei Die drei Leben der Kate Kay, weil Woman Down wesentlich handlungsgetriebener ist auch, ne? Und vielleicht kommen wir von Die drei Leben der Kate Kay und haben da ganz, ganz tiefen psychologischen Einblick in so ganz viele Figuren und Perspektiven. Du hast auch in der Reihenfolge gelesen.
Genau,
ne?
Ja,
habe ich. Und haben dann mit dieser einen Ich-Perspektive von Petra irgendwie ein bisschen weniger psychologische Vielfalt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht war es auch, und haben deswegen auch weniger Erklärungen parat, warum jetzt die Ich-Erzählerin so handelt. Und ich habe auch zwischendurch kurz überlegt, Hella, ist es eine unzuverlässige Ich-Erzählerin? Also
absolut.
Schon, ne? Ja. Deswegen wirft sie uns ja natürlich auch so viele Rätsel auf, so ein bisschen.
Genau,
ne?
Weil, also, ja, es gibt Dinge in ihrem Leben, die sie uns erst ganz, ganz spät erzählt und die zu diesem Zeitpunkt dann natürlich uns auch ganz anders auf sie blicken lassen. Und das ist ja super unzuverlässig.
Ja.
Also
ja.
Am Anfang denken wir, okay, es ist eine Schriftstellerin, die beginnt da jetzt so eine Affäre, gefährlich oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber später ändert sich ja noch das Blatt, wir bekommen Informationen. Und mit diesen Informationen hätte ich ja das vom Anfang an schon ganz anders bewertet. Also ja. Das ist ja wohl maximal unzuverlässig.
Ja, ja. Spannend. Naja, und dann werden natürlich so auf der Metaebene, über die wir gerade eben auch schon gesprochen haben, was so das Bücher übers Bücherschreiben angeht, ne, ist hier natürlich so eine Frage, die da immer mitschwingt, wenn man sozusagen die Hauptfigur Petra beobachtet. Und was sie tut, eigentlich tut sie das ja, um ihre Schreibblockade zu lösen, oder? Es ist schon krass.
Also
was
Mittel zum Zweck.
Ja, und es ist auch so, und ich denke, das Schreiben bei Die drei Leben der Kate Kay als Verarbeitungsprozess, im Gegensatz zu das Schreiben bei Colleen Hoovers Woman Down, wo es so mehr um Inspiration geht, ne?
Ja, Petra befindet sich einfach in einer verzweifelten Lage. Sie war eine gefeierte Autorin, hat irgendwie alle halbe Jahr ein Buch auf den Markt geschmissen. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Die Kohle bleibt aus.
Und sie hat super Zeitdruck, ne? Ich glaube, sie geht sogar mit einer Deadline und sagt, ich müsste jetzt eigentlich in 4 Wochen den Roman schreiben. So. Das ist nahezu unmöglich. Also so sitzt sie in dieser Hütte. Ne?
Und sie weiß ja auch nicht, ob sie jemals wieder an diesen Erfolg anknüpfen kann.
Mhm.
Weil das Internet ist hart.
Ja.
Ja.
Übrigens, das fand ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Ich finde, das Buch hat auch interessant angefangen, und zwar mit so einem Dialog zwischen zwei Buchpodcasterinnen.
Ja.
Und die sich sozusagen über diesen Skandal nach der Verfilmung unterhalten haben, sehr emotional. Und man hat einfach gemerkt, wie viel in dieser Bookie-Szene, BookTok, Bookstagram, wie viel Emotionen da auch mitspielen, wie sehr sich Menschen mit bestimmten Figuren identifizieren. Dann gibt's ganz schnell, ich bin Team so, gerade bei Dreiecksbeziehungen kennen wir ja auch, ne, aus Romanen und so. Also diese Emotionalisierung von so einer Buchszene und dann auch, was für emotionale Kommentare abgegeben werden, was für emotionale Urteile gefällt werden über ein Buch und ein Werk. Das ist, finde ich, relativ schnell klar geworden. Auch was für ein Druck das dann für Autorinnen bedeuten kann. Das fand ich eine ganz interessante Hinführung zu dem Thema.
Ich kann das auch verstehen, dass man, wenn man ein Lieblingsbuch hat und dann eine Verfilmung sieht und dann ist das anders als im Buch, das macht einen natürlich nicht happy. Das stellt einen nicht zufrieden. Und wenn dann nicht nur so ein paar Dinge ausgelassen sind, die für die Handlung vielleicht nicht entscheidend sind, aber hier wurde ja ein ganzer Protagonist mit seinem Handlungsstrang einfach rausgeschrieben. Ich kann das schon verstehen, dass Leute das irgendwie zumindest angesäuert zurücklässt. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man dann so draufhaut. Das muss natürlich nicht sein. Und es gab ja diesen Moment, dass Petra erst gesagt hat, nee, Gott, bin genauso überrascht wie ihr. Dann kam raus, sie war damit völlig fein. Also ich kann das alles so ein bisschen nachvollziehen, wo so diese Stimmung herkommt, dass man sagt, das fand ich jetzt irgendwie nicht gut.
Ja.
Es wird erklärt natürlich und es ist in keinster Weise eine Entschuldigung. jemanden so anzugehen,
genau,
und das Leben kaputt zu machen, so.
Also ich glaube, genau, also ich glaube, so die Emotionen im Sinne von nicht nur sagen, ach Mann, den Protagonisten, ne, die Protagonistin mochte ich so gerne, genau, und jetzt und so, oder eine Kritik zu üben, sondern halt, ja, irgendwie hasserfüllt,
genau,
der Schöpferin von, boah, so einem Werk dann, ja, gegenüberzustehen oder sowas. Also ich finde, das ist halt so, und dann katalysiert durch Social Media und, oh, das und Kommentare,
genau,
und was weiß ich was. Also
ich habe da schon mitgelitten,
ja,
mit ihr am Anfang.
Das kann ich auch verstehen. Ja. Und das irgendwie, und so, das so emotionalisiert dazu sein. Also ich finde, mitfiebern und mitleiden und dass man Protagonisten und Figuren ins Herz schließt und nur das Beste für die möchte, so, das kennen wir ja, aber sozusagen dann so dieses, da negative Gefühle wiederum jemandem anders gegenüber zu entwickeln irgendwie. Ja, das war schon sehr schwer und das wird klar, dass das fast so, also
es
dass
bricht
das,
sie.
Ja, ja, ja. Und auch sozusagen ihre Kreativität. Ne?
Ja, plötzlich eine existenzielle Not auch, die,
ja,
sie hat.
Ja, wir haben jetzt gerade eben schon mal über das Ende gesprochen und haben so ein bisschen beide festgestellt, wie versöhnlich wir das Ende von Die drei Leben der Kate Kay fanden. Und wenn ich jetzt versuche, das Gefühl wieder hervorzurufen, das ich hatte, als ich Woman Down zugeschlagen habe, das war ein anderes. Mhm. Da hatte ich eher Fragen, weil es doch ein eher offenes Ende ist, oder? Also weil ich wusste überhaupt nicht, was ich mit diesem Ende jetzt anfangen soll.
Ja, in dem Sinne auch offen, dass man sich jetzt alles ausmalen könnte, wie es da weitergeht. Ich finde, es könnte auch einfach der Übergang zu einem zweiten Buch, mhm, sein, rund um Petra. Das Ende, also ich kann verstehen, warum Colleen Hoover das so gewählt hat, einfach weil es neugierig macht, weil es nochmal Raum zur Diskussion ließe, wenn, mhm, wir jetzt inhaltlich auch über das Ende sprechen würden, was wir nicht tun, weil wir nicht spoilern möchten. Aber happy war ich nicht.
Vielleicht müssen wir auch differenzieren zwischen, was man, wie man denkt, was das jetzt für ein Ende ist und was für ein Gefühl das in einem auslöst. Aber ich habe so gemerkt, ich konnte nicht richtig sagen, mit was für einem Gefühl die Protagonistin zurückgelassen, mhm, ist. Das fand ich irgendwie so. Ich konnte sie nicht greifen. Genau,
mehr.
Genau. Ich wusste nicht, hat sie jetzt wirklich Angst? Also ist das jetzt bedrohlich für sie? Sieht sie schon, wie ihr nächster Roman entstehen könnte? Und so. Also ich fand es ganz schwierig zu greifen. Mhm. So.
Ich hatte einfach im Laufe des Romans permanent das Gefühl, dass mich diese Figur verlässt. Also, dass sie mir auch entgleitet. Am Anfang konnte ich sie noch total verstehen. Ich konnte ihre Motivation verstehen, warum sie jetzt bestimmte Dinge tut. Und sie entglitt mir, während ich las.
Ja, und das hat was mit der männlichen Hauptfigur zu tun. Weil ich,
ja,
mir,
klar,
ging es so als Leserin, das muss ich sagen, während Petra, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise schwankt zwischen ihren Gefühlen, war für mich irgendwann klar, das ist irgendwie gefährlich.
Mhm.
Und vielleicht ist das Gefühl, dass einem das als Leserin oder mir persönlich, kann ja auch bei anderen ganz andere Gefühle auslösen, ne? Mir persönlich war irgendwann klar, krass, das ist gefährlich, bitte hör auf damit.
Mhm.
Und sie schwankte immer noch. Und das konnte ich dann nicht mehr,
mhm,
verstehen.
Mhm.
So, und das hat mir Unbehagen bereitet.
Ja, da gehe ich mit. Man wollte sie schütteln,
ja,
zwischendurch.
Willst du mich jetzt schütteln mit deiner Vergleichsfrage?
Ja, schauen wir mal. Hier, mhm, kommt sie. Und zwar Colleen Hoover, das erste Buch nach 3 Jahren Schreibpause. Wobei man ja auch sagen muss, sie ist ja nicht so jetzt, dass sie nichts gemacht hat. Ne? Kam der Film und sie macht ja auch Drehbücher und so weiter. Aber der erste Roman nach 3 Jahren. Und Kate Fagan, das Roman-Debüt. Und wenn du jetzt auswählen müsstest, was du als nächstes liest, die Fortsetzung von Woman Down, weil wir haben ja gerade gesagt, man könnte auch anschließen an diesen Roman, oder ein zweites Buch von Kate Fagan. Was wäre so spontan das Buch, wonach du greifen würdest?
Spontan würde ich sagen, das zweite Buch von Kate Fagan, weil ich einfach finde, dass sie mit der Konstruktion dieses Romanes, was so Neues auch aufgemacht hat, was gut funktioniert hat, dass ich gespannt drauf wäre, was ihr als nächstes so als Handlungskonstrukt einfällt. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Jetzt erfahren wir in beiden Büchern, finde ich, sehr, sehr viel zum Thema Schreibprozess von Romanen. Die Hauptfiguren sind beides Autorinnen, die auf irgendeine Art und Weise ein Buch schreiben. So, und welches Buch hat denn so das Szenario, welcher Roman hat das Szenario dargestellt, so wie du es dir vorstellst, wie so ein Schreibprozess aussieht? Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, man hat ja so eine Vorstellung, wenn man sich überlegt, wie schreiben Menschen, Autorinnen Romane? So, was hat dich da vom Schreibprozess, von der Darstellung des Schreibprozesses her am meisten abgeholt?
Tatsächlich Woman Down, aber ohne diese Nummer mit, da taucht jetzt ein Typ auf, der meinem Protagonisten ähnlich sieht. Aber dieses Setting, ich miete mich in so eine Hütte ein an einem See und diese Hütte war ja von außen eher so ein bisschen altmodisch, von innen komplett renoviert, ein bisschen kühl hat sie das ja beschrieben, hat ihr nicht so gut gefallen. Aber diese Idee, ich bin mal irgendwie 4 Wochen an einem Ort, ganz für mich und ich kann schreiben. In meiner Vorstellung habe ich natürlich keine Schreibblockade. Das hat mich schon angesprochen, weil bei Kate Fagan in dem Buch war es ja auch etwas, was vielleicht auch aus oder sehr sicher aus einer Verzweiflung entstanden ist. Und deswegen, ich würde die Hütte am See wählen, aber ohne dieses Drama drumherum. Ja. So ist es doch bestimmt.
Ja, sie erzählt auch so ganz interessant, also die Petra, die Protagonistin am Anfang, sie kann am besten zum Sonnenuntergang schreiben und so. Was konnte ich so gut nachvollziehen, so ein bisschen, ne? Also in welcher Tageszeit man sich da noch hinsetzt, wenn das Licht so schummrig wird und so.
Aber ja. Einsam muss es ja auch dann sein. Das weiß ich auch nicht. Also schon. Ich bräuchte schon so ein Café noch ums Eck, wo ich auch mal Leute treffen würde, bevor ich dann wieder in meine einsame Hütte gehe. Ja. Aber ich sehe das auch sehr romantisiert. Also so ist es ja nicht.
Ganz abgesehen davon, dass ich einfach nicht schlafen könnte. Alleine in einer einsamen Hütte im Wald. Oh.
Sorry, nee, da bin ich raus. Nee, aber wenn ich jetzt wählen müsste.
Gut, vielleicht kann man aber auch besonders gut schreiben, wenn man nicht schlafen kann. Weil es also. Ist. Okay.
Oder so.
Super. So, wenn ihr nicht schreiben, sondern weiter lesen wollt, dann hört euch doch mal unseren Lesetipp an. Vielleicht ist der was für euch.
Lesetipp.
Hallo, mein Name ist David Imper und ich bin Schauspieler bei Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg. Mein Lesetipp für euch ist Der Distelfink von Donna Tartt. Eine große Geschichte über die Liebe, Freundschaft, Familie und einem gestohlenen Gemälde. Ein unvergesslicher Roman, der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde.
Vielen Dank für diese weitere Inspiration. Bevor wir euch hier aus unserer Folge rausschmeißen, möchten wir euch natürlich noch verraten, worum es in der nächsten Folge geht. Da lesen wir zum einen Botanik des Wahnsinns von Leon Engler
und Lazar von Nelio Biedermann.
Und vielleicht habt ihr jetzt gedacht, die Bücher kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, das sind beides Tipps aus unserem Adventskalender, die uns auch neugierig gemacht haben und die wir jetzt mal zusammengepackt haben.
Und wenn ihr diese nächste Folge und auch unsere Sonderfolgen, die wir immer mal wieder einstreuen zwischen die regulären Folgen, nicht verpassen wollt, dann folgt doch Seitenweise Glück oder abonniert diesen Podcast, drückt die Glocke oder ähnliches, dann verpasst ihr keine Folge und uns würde das sehr freuen.
Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an Buch@Bild der Frau. Da könnt ihr nämlich nicht nur das Codewort hinsenden, sondern auch Fragen stellen, Ideen loswerden oder einfach uns so schreiben, wenn ihr gerade in einer Hütte am See sitzt und etwas loswerden möchtet. Warum nicht? Ihr dürft uns auch
bewerten. Gerne. Ja, oder? Gebt uns 5 Sterne, das freut uns total. Oder ja, lest einfach weiter mit und hört weiter zu. Auch das freut uns natürlich total.
Also, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.